Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die Corona-Pandemie vorbei ist, heißt es aus Berlin. Wir müssen also weiterhin die Masken tragen, in Behörden, in Geschäften. Und ehrlich gesagt, ich mag auch weiterhin die Maske tragen. Dabei gab es am Wochenende ja viele Stimmen aus verschiedenen Bundesländern, dass jetzt mal genug sei mit den Masken. Umgekehrt wird ein Schuh draus.
Die Maskenpflicht ist eine unkomplizierte und sehr kostengünstige Maßnahme. Eine Abschaffung der Maskenpflicht wäre längerfristig verbunden mit der Einführung von Maßnahmen, die teurer und im Vergleich weniger nützlich wären.
Der Mund-Nasen-Schutz, die Masken, ein Thema heute im Podcast zum Update am Montag. Theresa Nehm aus dem Update-Team hat sich mit einer, ich sag mal, großen Vision für die Europäische Union beschäftigt.
Denn die EU-Kommission will ein Gesetz, das alles im Internet reguliert. Also nur ein Beispiel genannt, wie zum Beispiel mit Hasskommentaren umgegangen wird. Also geregelt dann für die ganze EU. Digital Service Act soll diese Vision, wie du es sagst, heißen. Und die EU-BürgerInnen sind aufgerufen, dieses Gesetz mitzugestalten. Und wie das aussehen soll, darüber sprechen wir heute im Update.
Das hört ihr hier bei uns. Und dann wollen wir wissen, ist das wirklich kein Problem bei der Polizei in Deutschland? Racial Profiling, also dass Leute aufgrund ihrer Hautfarbe von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Ich, Ralf Günther, sehr, sehr weiße Haut, wurde noch nie von der Polizei abends beim Ausgehen kontrolliert oder angehalten. Jetzt frag doch mal einen 30-jährigen Schwarzen in Deutschland, ob das bei ihm auch so ist.
Ja, das ist eine alte Geschichte, die immer wieder hervorgebracht wird und immer wieder weitererzählt wird, dass es einige wenige schwarze Schafe sind, die das tun und der Rest der Polizei weiße Schafe sind. Und das ist eine völlig unzulängliche Beschreibung der Situation.
Ihr hört, wir sprechen mit einem Polizeisoziologen über die Einschätzung des Innenministeriums, dass es eine Studie rund um Racial Profiling in der Polizei jetzt erstmal nicht braucht. Also auch das hier im Podcast zum Update am 6.7.2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Lieblings-Emojis bei mir sind diese drei Affenköpfe, die kennt ihr auch. Einer hält sich die Ohren zu, der zweite die Augen und der dritte hält sich den Mund zu. So ungefähr stelle ich mir heute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innenministerium vor.
Sogenanntes Racial Profiling ist unzulässig und wird in der Außenfortbildung von Beginn an gelehrt und findet auch nicht statt.
Findet nicht statt. Das war ein Sprecher des Innenministeriums zu der Frage, warum eine geplante Studie zum Racial Profiling bei der Polizei nicht durchgeführt werden soll. Es gibt Einzelfälle, aber ist verboten, findet also nicht statt. Ja, ist das so? Also Polizeikräfte, die sich bei Kontrollen nicht vom Aussehen der Menschen beeinflussen lassen. Raphael Bär ist Polizeisoziologe an der Akademie der Polizei in Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Günther.
Sie waren selbst jahrelang Polizist, Herr Bär. Gibt es denn wirklich kein Racial Profiling bei der deutschen Polizei?
Ja, das ist eine alte Geschichte, die immer wieder hervorgebracht wird und immer wieder weitererzählt wird, dass es einige wenige schwarze Schafe sind, die das tun und der Rest der Polizei weiße Schafe sind. Und das ist eine völlig unzulängliche Beschreibung der Situation. Fast jeder, der im Einzeldienst in Kontakt kommt mit der Bevölkerung, entwickelt Stereotypen. Profiling ist ja eine notwendige Maßnahme sozusagen. Es ist ja notwendig, Profile zu bilden. Es müssen nur die richtigen sein. Und das ist leider ganz oft nicht der Fall.
Okay, dann gehen wir mal in den Polizeialltag. Haben Sie konkrete Beispiele?
Naja, wenn ich in einer bestimmten Gegend weiß, dass der Straßendeal mit Drogen von bestimmten ethnischen Gruppen bewerkstelligt wird, dann schaue ich nach denen. In Hamburg ist es beispielsweise die Balduin-Treppe. Das ist in der Hand von Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Natürlich wird dort auch kontrolliert. Wenn ich aber daraus schließe, dass alle Schwarzen Dealer sind oder drogenabhängig oder was auch immer, dann ist es Stereotyp, dann ist es ein Vorurteil und dann ist es rassistisch. Und das ist eigentlich Kern dieses Racial Profiling, dass eine rassistische Grundhaltung dazu führt, dass Menschen stärker kontrolliert werden, ungerecht behandelt werden, stärker kontrolliert werden als andere.
Ist das dann für die Polizeibeamtinnen und Beamte eine Zwickmühle, in der sie sich befinden, weil sie wissen, ich muss da jetzt eigentlich hingehen, aber ich muss auch vorsichtig sein, wie ich da hingehe?
Ja, klar. Natürlich braucht man sowas wie Erfahrung, man braucht einen Instinkt und so weiter. Nur in der Ausbildung wird ja gerade gelehrt, dass das nicht nur das Bauchgefühl sein darf, sondern dass das, wir nennen das im Englischen Evidence-Based Policing ist, also auf Evidenz basierende, auf Beweisbarkeit, auf kriminalistisches Wissen basierende Verdachtsmomente. Und das kann man machen. Das heißt dann eben nicht, dass man nicht mehr kontrollieren darf. Man darf nur nicht wegen eines Merkmals andere Verhaltensweisen sozusagen unterstellen. Und das ist ja der Punkt, wenn man viele Gründe hat, jemanden zu kontrollieren. Also beispielsweise die Uhrzeit, den Ort, die Kleidung, das Verhalten etc. Dann kann man natürlich auch Menschen kontrollieren, die Minderheiten angehören. Das ist überhaupt keine Frage. Es geht um diese Engführung, dass aus einem Merkmal auf andere Merkmale und Verhaltensweisen geschlossen wird.
Kommen wir mal zu diesem Thema, diese Studie vom Innenministerium. Heißt es, ja, nee, die brauchen wir jetzt momentan noch nicht. Da müssen wir erstmal irgendwie untereinander mit den Bundesländern abklären. Könnte denn so eine Studie helfen, Polizisten, Polizistinnen zu sensibilisieren? Oder was könnte bei so einer Studie rauskommen?
Ja, natürlich. Und ich kriege in der letzten Zeit ganz oft auch Rückmeldungen aus der Polizei unter anderem, dass immer wieder Menschen beobachten, dass die Kollegen der Polizistinnen und Polizisten Dinge tun, die in diese Rassismusgeschichte hineinfallen. Und die belasten dann ihr Gewissen und sie wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen, weil das Schlimmste, was ein Polizist tun kann, ist seine Kollegen verraten. Dazu brauchen wir erstmal einen Befund, einen Status quo, wie wir sagen. Wir müssen erstmal wissen, was Sache ist. Und das verweigert der Minister und darüber bin ich ziemlich erbost, weil er mich glauben machen will, dass etwas nicht geschieht, weil es verboten ist. Und das ist einfach nicht der Fall. Das wissen auch alle. Fragen Sie mal die Communities, die migrantischen Communities, die immer wieder behaupten und sagen und auch nachweisen können, dass sie öfter kontrolliert werden als andere. Selbst Polizisten mit Migrationshintergrund werden in ihrer Freizeit häufig stärker kontrolliert als ihre biodeutschen Kollegen.
Wie oft wurden Sie kontrolliert?
Kein einziges Mal. Und jetzt wird die Wahrscheinlichkeit immer geringer, weil ich älter werde, weil ich weiß bin, weil ich ein Auto fahre, das unverdächtig ist. Klar werden bestimmte Profile entstehen, wenn Polizisten in Brennpunkten unterwegs sind. Da bin ich zum Beispiel nicht, deswegen werde ich auch nicht kontrolliert.
Ich auch nicht. Also, gibt's nicht, stimmt nicht, sagt Raphael Bär, Polizeisoziologe an der Akademie der Polizei in Hamburg, über Racial Profiling bei der Polizei.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mecklenburg-Vorpommern spricht drüber. Und auch in Sachsen macht das die Runde. Die Maskenpflicht. Kann die weg oder muss die noch bleiben? Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in Geschäften oder Behörden, das wird in Frage gestellt. Das Infektionsgeschehen ist konstant niedrig in Deutschland, also werden mehr Lockerungen gefordert. Aber vielleicht ist es auch genau deswegen niedrig, weil wir eben solche Masken tragen. Was waren zuerst da? Huhn oder Ei? Jedenfalls sind die Masken wohl schlecht fürs Geschäft. Der Einzelhandel hat immer noch zu kämpfen mit den Folgen der Pandemie. Ist es das Risiko also wert, die Maske abzuziehen, damit die Menschen wieder befreiter shoppen gehen, etwas mehr einkaufen? Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolas hat versucht, dieses moralische Dilemma zu lösen.
1,5 Stunden. Das ist mein Maximum. Länger habe ich noch nie einen Mundschutz getragen. Das war am vergangenen Sonntag im Regionalzug. Da muss man ja so einen Schutz tragen. Und ich hatte die ganze Zeit das Bedürfnis, dieses Teil von meinem Gesicht zu ziehen. Denn auf Dauer ist das ziemlich nervig. Wie geht es also jemandem, der die Maske den ganzen Tag tragen muss?
Unangenehm ist halt tatsächlich einfach, dass diese verbrauchte, veratmete, feuchte Luft ist halt einfach. Also wenn man die dann irgendwann abnimmt, merkt man richtig, oh, Sauerstoff, schön.
Marlies Binder ist Inhaberin einer kleinen Ladenkette in Köln. Green Guerillas. Sie verkauft fair gehandelte, fair produzierte Mode in 3 Geschäften in der Innenstadt. Sie und ihre Mitarbeiter sind mittlerweile ziemlich routiniert, wenn es um das Tragen eines Mund-Nasenschutzes geht.
Klar, es ist unangenehm, den ganzen Tag selber im Verkauf mit Maske. Wenn viel los ist, hat man die einfach auch mal 8, 8,5 Stunden am Tag selber auf. Das ist natürlich auch unangenehm. Das hängt halt natürlich von der Kundenfluktuation ab. Wenn es jetzt ein ruhigerer Tag ist, nehme ich die Masken, sobald keiner im Geschäft ist, ab.
Noch sind es mehr ruhige Tage, als ihr lieb ist. Auch bei Marlies läuft es noch nicht so rund wie vor der Krise. Liegt das vielleicht an den Masken, die nicht nur Sie und die Mitarbeiter tragen müssen, sondern auch alle Kunden? Das sagt zumindest Boris Hette vom Institut für Handelsforschung aus Köln. Das ist ein Branchendienst, der Einzelhändler berät.
Ja, die Maske ist eine psychologische und eine physische Barriere für den Einkauf. Wenn wir Konsumenten befragen, das haben wir getan, explizit auch zu dem Thema Maske im Geschäft, sagt uns mehr als jeder Zweite, dass es, wenn man jetzt keine Maske mehr tragen müsste, die Kauflust doch enorm steigern würde. Man hätte auch mehr Lust, in Geschäften zu stöbern und man würde vielleicht sogar das Geschäft häufiger aufsuchen.
Boris Hedde fände Lockerungen der Maskenpflicht in einzelnen Bundesländern deshalb gut. Es ist das klassische Dilemma der letzten Monate. Wir müssen abwägen, ab wann ist der wirtschaftliche Schaden so groß, dass er einen strengen Infektionsschutz nicht mehr rechtfertigt. Für offenbar immer mehr Menschen sind wir gerade an so einem Punkt. Die Maske wird lästig und ist sie überhaupt noch nötig?
Also ich kann mir vorstellen, dass die Maskenpflicht mittlerweile die Leute nervt und dass sie auch einen negativen Effekt auf den Umsatz im Einzelhandel hat.
Niki Mukerci ist Risikotheoretiker an der LMU München und hat mit einem Kollegen Anfang Mai ein Buch zur Corona-Pandemie veröffentlicht. Covid-19, was in der Krise zählt, heißt es. Für ihn steht die Maskenpflicht nicht im Gegensatz zu wirtschaftlichen Interessen.
Die Maskenpflicht ist eine sehr unkomplizierte und sehr kostengünstige Maßnahme, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen. Und deswegen wäre eine Abschaffung der Maskenpflicht längerfristig verbunden mit der Einführung von Maßnahmen, die teurer und im Vergleich weniger nützlich wären.
Für Niki Mukerci gibt es gar kein Dilemma. Ein Verzicht auf Masken würde das Risiko erhöhen, dass ein erneuter, harter Lockdown nötig wird. Und dann müssten alle Geschäfte schließen. Ein Mundschutz könne das verhindern und das sehr günstig und damit im Sinne der Wirtschaft. Tatsächlich legen neuere Studien nahe, dass auch Stoffmasken wirksam sind gegen die Verbreitung des Virus. Wobei die Lockerungsvorschläge ja aus Bundesländern gekommen sind, die geringe Infektionszahlen haben. Sind präventive Maßnahmen dort überhaupt noch nötig?
Ja, in diesem Zusammenhang spricht man vom Präventionsparadoxon. Das Paradox, dass man offensichtlich nie gute Präventionsarbeit leisten kann. Denn wenn Präventionsarbeit Erfolg hat, tritt ja kein Schaden ein. Und wenn kein Schaden eintritt, dann erscheint die Arbeit, die man geleistet hat, überflüssig. Dann ist es ja überhaupt nichts passiert.
Nur dank der guten Präventionsarbeit, die Deutschland geleistet habe, seien die Zahlen aktuell so niedrig. Die Masken abzuziehen sei daher vermutlich ein großer Fehler, sagt Niki Mukerci. Und auch Marlies Binder aus Köln ist sich gar nicht so sicher, ob sie Lockerungen in ihren Läden möchte. Denn die Masken hätten weit mehr Vorteile als Nachteile.
Weil es ist natürlich einfach eine sinnvolle Maßnahme zum Schutz. Man hat super viel Kontakt mit fremden Personen den ganzen Tag über. Und ansonsten muss man mit diesem kleineren Übel momentan einfach noch zurechtkommen.
Jetzt steht zwar erst einmal fest, die Maskenpflicht bleibt, aber die Diskussion darum wird sicher bald wiederkommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gerade mal ein paar Tage ist die deutsche EU-Ratspräsidentschaft alt und da gab es heute schon eine Schelte in Richtung Deutschland und zwar der EU-JustizministerInnen. Denn Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova ist nicht sehr happy mit dem Vorpreschen von uns, also von Deutschland, im Kampf gegen Hass und Verschwörungserzählungen im Netz. An sich ist das alles gut, aber sie findet, es muss da eine gemeinsame europäische Lösung her. Ein gemeinsames Internetgesetz für alle EU-Staaten und nicht jeder Staat soll was Eigenes machen. Die Idee, die gibt es schon eine ganze Weile und sie hat auch einen Namen, nämlich Digital Service Act. Was dahinter steckt und wie wir EU-Bürgerinnen und Bürger uns daran beteiligen können. Theresa Nehm aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team hat da die Infos. Erstmal Theresa, was ist das denn, dieser Digital Service Act?
Also zusammengefasst soll es ein EU-weites Gesetz geben, das klar festlegt, wie man mit rechtswidrigen Inhalten im Internet umgeht. Und darüber haben heute die Justizminister beraten. Also wie könnten zum Beispiel die Strafen aussehen und was ist überhaupt ein rechtswidriger Inhalt? Und im Blickpunkt ist da eigentlich fast alles, was im Netz gehandelt und gesagt wird, also illegale Waren, Kinderpornografie, aber auch das, was uns ja leider fast täglich begleitet, nämlich Hassreden, Rassismus, Antisemitismus und Verschwörungserzählung. Und der reguliert bislang jedes Land noch so fleißig für sich alleine hin. Und dieses gemeinsame Internetgesetz für alle EU-Staaten, dieser Digital Service Act, der steht noch ganz am Anfang. Und erst Ende dieses Jahres, frühestens, könnte es dafür den ersten Entwurf geben.
Aber es gibt ja schon was. Was gibt es denn bisher schon für gemeinsame europäische Regeln, wie man mit rechtswidrigen Inhalten im Netz umgeht?
Also zum Beispiel seit 2016 gibt es den Verhaltenskodex für die Social-Media-Plattform. Also auf freiwilliger Basis löschen die Hasskommentare und Falschmeldungen auf ihren Plattformen. Auch wenn es freiwillig ist, habe das was gebracht. Das sagt Vera Jourova, die selbst mal EU-Justizministerin war und diesen Verhaltenskodex übrigens eingebracht hat. Nämlich 90% der als Hasskommentar markierten Beiträge würden innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden, sagt sie. Ganz im Alleingang und ohne sich mit der EU abzustimmen, hat Deutschland dagegen im Jahr 2017 das Netzwerkdurchsetzungsgesetz eingeführt. Das verpflichtet die Anbieter von sozialen Medien, Hasskommentare zu löschen. Und wenn sie das nicht tun, müssen sie ein Bußgeld zahlen, das teilweise sehr hoch ausfallen kann. Und dieser Alleingang wurde heute von der jetzigen EU-Vizekommissionspräsidentin Vera Jourova kritisiert.
Dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wir haben ja auch darüber berichtet, wurde gerade auch nochmal verschärft.
Genau, im Juni, da wurde festgelegt, dass bei besonders schweren Straftaten die Plattformanbieter die IP-Adresse des Urhebers an das Bundeskriminalamt übermitteln müssen. Und damit ist Deutschland in der EU schon so ein Sonderfall. Also zum Vergleich, in Frankreich wollten der Präsident Emmanuel Macron und seine Regierung ein ähnliches Gesetz auf den Weg bringen. Und da hat der französische Verfassungsrat aber gesagt, halt, das könnte zu viel Internetzensur führen, dass die Plattformen dann lieber mehr löschen, um das Bußgeld nicht bezahlen zu müssen, weil ihnen halt nicht so richtig klar ist, ist das jetzt rechtswidrig oder ist das Meinungsfreiheit? Und deswegen gibt es in Frankreich nicht so ein Gesetz.
Den Digital Service Act, dieses gemeinsame Internetgesetz aller EU-Staaten, sollen wir EU-Bürgerinnen und Bürger ja mitgestalten können. Wie soll das gehen?
Also es gibt auf der Seite der EU-Kommission einen Fragebogen, da kann man sich einfach anmelden und kann den ausfüllen und Wünsche und Anregungen an die Kommission schicken, wie die Regulierung im Netz denn bestenfalls aussehen könnte. Und bis zum September dieses Jahres kann man das einreichen.
So, und du warst neugierig, hast dich da mal angemeldet.
Genau, ich habe mich angemeldet und allein die einleitenden Worte, ja, die da über dem Fragebogen stehen, die haben bei mir schon diesen Effekt ausgelöst. Bitte doch nicht. Also es ist feinstes Behördendeutsch. Ich möchte nur mal ein Beispiel nennen, wenn die da das so ein bisschen versuchen zu erklären. Da steht dann erstens einen Vorschlag für neue und überarbeitete Vorschriften zur Vertiefung des Binnenmarkts für digitale Dienste durch Ausweitung und Harmonisierung der Pflichten. Und ich höre jetzt hier auch auf, das geht dann so weiter und so weiter und so weiter. Und ich finde das jetzt nicht so einladend, da mitzumachen. Aber wenn man dann zum Fragebogen kommt, dann wird es ein bisschen besser.
Okay, was ist da?
Es wird konkret abgefragt, was man selbst schon mal im Zusammenhang mit Hasskommentaren oder Rassismus im Netz erlebt hat, ob man sowas schon mal gemeldet hat, gesehen hat und was man sich dann wünscht, wie damit umgegangen wird. Und da ist mir aufgefallen, dass ich das zwar schon mal gemeldet habe, so im Kommentar, aber ich habe nie ein Feedback bekommen. Was ist mit dem Urheber dieses Posts passiert? Und dafür soll der Digital Service Act dann zum Beispiel auch sorgen, dass es transparenter wird, was die Plattformen da eigentlich machen.
Der Digital Service Act wurde heute von den EU-Justizministern diskutiert. Es soll ein EU-übergreifendes Gesetz fürs Netz geben, wie zum Beispiel gegen Hasskommentare vorgegangen werden soll. Ihr könnt es alle mitgestalten. Lasst euch nicht von der Einleitung abschrecken. Danach wird es etwas besser bei dem Fragebogen, sagt Deutschlandfunk Nova-Reporterin Theresa Nehm. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Corona-Infektionszahlen sind stabil niedrig bei uns in Deutschland. Nur 200 bis 500 Ansteckungen werden pro Tag gemeldet momentan. Covid-19 ist als Bedrohung ein wenig nach hinten gerutscht, gefühlt in unser aller Bewusstsein, oder? Aber dann gibt es immer wieder Geschichten aus anderen Teilen der Welt, zum Beispiel den USA, wo sich die Krankheit nach wie vor sehr, sehr stark ausbreitet. Auch bei jungen Menschen, die zum Teil auch echt krass erkranken. Eine traurige Geschichte aus New York. Ende März, da wurde Broadway-Star Nick Cordero mit Covid-19 in ein New Yorker Krankenhaus eingeliefert. 41 Jahre alt der Mann. Er hatte nach Auskunft seiner Familie keinerlei Vorerkrankungen und trotzdem hatte er einen sehr schweren Krankheitsverlauf. Mitte April musste ihm das rechte Bein amputiert werden, damit er überlebt. Seine Frau berichtet über das alles auf Instagram und nach 95 Tagen Behandlung ist Nick Cordero jetzt doch gestorben gestern. Christina Sartori, Wissenschaftsjournalistin. Also weiß man inzwischen mehr darüber, warum es manche Leute so schlimm erwischt und andere nicht?
Also um ehrlich zu sein, nee, weiß man nicht wirklich. Also man ist sich zwar inzwischen noch sicherer als im März zum Beispiel, welche Dinge das Risiko deutlich erhöhen für einen schweren Verlauf, auch für einen tödlichen Verlauf. Aber einfach weil man inzwischen viel mehr Daten hat. Aber warum jetzt manchmal auch Menschen wie Nick Cordero an Covid-19 sterben, also ohne Vorerkrankung, wirklich nicht alt, das weiß man immer noch nicht. Ich habe auch das Gefühl, je länger diese Pandemie anhält, je mehr Erfahrungen Ärzte mit Covid-19-Patienten haben, desto gefährlicher finden sie das. Also wenn ich mit so Ärzten spreche, ich habe das Gefühl, die finden das immer heimtückischer, dieses Virus. Am Anfang sprach man immer von einer ansteckenden Lungenerkrankung, die eben recht häufig schwer verläuft. Aber inzwischen weiß man, das ist nicht nur eine Lungenerkrankung. Dieses Virus kann überall im Körper Schaden anrichten, an allen möglichen Stellen.
Was ist denn der aktuelle Stand in Sachen Risikofaktoren, die du gerade angesprochen hast? Also was erhöht das Risiko für einen schweren Verlauf?
Also hohes Alter, Bluthochdruck, starkes Übergewicht, Diabetes und wenn bestimmte Organe schon vorgeschädigt sind, also sei es die Lunge, aber auch das Herz oder die Nieren. Und man weiß auch, wenn ein Patient so schwer erkrankt ist, dass er künstlich beatmet werden muss, über so einen Tubus im Hals, dann hat er auch ein höheres Risiko, an Covid-19 zu sterben. Also davon versterben dann doch relativ viele.
In der Regel haben gerade jüngere Menschen ein geringeres Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Kann es trotzdem sein, dass die unter Langzeitfolgen oder so leiden?
Man weiß noch nicht sehr viel über die Langzeitfolgen von Covid-19, einfach weil es diese Krankheit ja erst seit einigen Monaten gibt. Und deswegen kann man auch derzeit noch nicht vorhersagen, also dieser Patient hier, der wird wohl noch Wochen später, nachdem er über den Berg ist, gesundheitliche Probleme haben. Es ist so, dass einige Langzeitfolgen vor allem Patienten betreffen, die schwer erkrankt waren. Aber man sieht jetzt auch immer häufiger, es gibt auch Patienten, die waren nicht im Krankenhaus, weil es nicht so schlimm war, aber die sind trotzdem noch Wochen später nach der Krankheit nicht gesund.
Okay, was sind die Langzeitfolgen von Covid-19?
Das sind verschiedene. Also einmal ist es so, je länger man künstlich beatmet wurde über einen Schlauch, über diesen Tubus eben, desto länger braucht es, bis man wieder auf die Beine kommt und überhaupt wieder richtig voll atmen kann. Das ist auch so bei anderen Lungenkrankheiten, bei denen man künstlich beatmet wird. Aber bei Covid-19 scheint das noch länger zu dauern als bei anderen Krankheiten, bis man wieder richtig voll atmen kann. Das braucht einfach eine lange Zeit. Und dann ist es so, dass das Virus selbst eben an vielen Stellen im Körper Schäden einrichtet. Und man sagt immer so, dass die Lunge sich eigentlich ganz gut von Erkrankungen erholt. Aber ob das jetzt nach einer schweren Covid-19-Erkrankung auch so ist, das weiß man noch nicht. Genauso weiß man auch noch nicht, wie das mit den anderen Organen ist. Herz oder Niere zum Beispiel, wenn die geschädigt wurden während der Krankheit, ob die sich wirklich vollständig wieder erholen, beziehungsweise ob die dann geschädigt zurückbleiben. Und dann gibt es noch was, davon haben Ärzte jetzt neuerdings gesprochen, wenn es um Langzeitfolgen geht. Die nennen das dann das Post-Covid-Syndrom.
Okay, das ist mir neu. Was ist das?
Damit bezeichnen die Ärzte, dass Covid-19-Patienten noch Wochen oder sogar Monate, haben sie gesagt, nach der Krankheit schlapp sind. Also richtig schlapp. Also für den Alltag nicht ertragbar schlapp. Man kann dann nicht mehr arbeiten. Das ist so wie Stecker rausgezogen. Und solche Fälle beobachten sie immer häufiger, auch bei Patienten, die gar nicht schwer erkrankt waren, also die nicht im Krankenhaus waren zum Beispiel. Und man weiß noch nicht, wie lange das anhält. Also man weiß eben auch nicht, wann das wieder aufhört. Und das ist das, was die Patienten natürlich sehr bedrückt, zum einen. Das andere ist, dass viele von diesen Patienten sich nicht ernst genommen fühlen mit ihren Beschwerden. Dass man dann sagt, naja, sie kommen schon wieder auf die Beine. Und das ist aber wirklich so belastend. Und das ist was, was Ärzte jetzt auch genauer im Blick haben wollen und wo sie auch weiter untersuchen wollen, was da jetzt genau dahinter steckt.
Informationen über schwere Verläufe und die Zeit danach. Das Coronavirus-Update im Deutschlandfunk Nova-Update sozusagen. Infos von Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Danke.
Deutschlandfunk Nova Update.
Die Menschen können runter vom Rettungsschiff Ocean Viking. 180 Migranten, die nach Angaben der Hilfsorganisation SOS Mediterranee zwischen dem 25. und 30. Juni aus dem Mittelmeer gerettet wurden. Die Ocean Viking, die ankert seit heute Morgen vor einem sizilianischen Hafen und soll da bald anlegen dürfen. Die Menschen dürfen dann zwar runter, aber sie müssen direkt aufs nächste Schiff, nämlich ein Quarantäneschiff. Elisabeth Pongratz, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin in Rom. Also wie ist da jetzt der Plan? Wann dürfen die Geflüchteten von Bord?
Ja, also es sieht so aus, als würden sie momentan in diesen Minuten wirklich in den Hafen einfahren. Jedenfalls hat SOS Mediterranee vor kurzem mitgeteilt, der Hafenmeister von diesem Hafen, also Porto Empedocle in Sizilien, habe angewiesen, die Crew solle sich bereithalten, sie können gleich einfahren. Also das müsste sich jetzt wirklich nur noch in Minuten halten, dass sie eben einfahren können und dann auf dieses Quarantäneschiff gehen, auf die Moby Sasa. Dort waren schon bisher mehrere Flüchtlinge, die werden aber jetzt von diesem Schiff wieder quasi runtergeholt, werden dann verteilt, so dass man also wieder Platz hat. Erst soll, so hat es das Innenministerium uns mitgeteilt, natürlich alles wieder auch sauber gemacht werden, gerade in Corona-Zeiten desinfiziert werden. Das habe eben auch untertags diese Zeit gebraucht. Und dann sollen eben im Laufe des Abends die 180 Menschen auf diesem Quarantäneschiff bleiben.
Und es war ja eine, ja, ich sag mal, krasse Woche, vergangene Woche. Unter welchen Bedingungen waren Sie denn bisher auf der Ocean Viking untergebracht, die Menschen?
Ja, also die Ocean Viking ist ja vor 2 Wochen in Marseille ausgelaufen und hat dann relativ bald eben die ersten Einsätze gehabt. Also Notruf von Menschen, die in Seenot waren, hat dann also immer mehr Menschen aufgenommen, 181 waren es am Schluss. Und natürlich einmal der Platz, muss man sich vorstellen, gerade auch in Corona-Zeiten, weil die Organisation, die SOS Mediterranee, will sich natürlich daran halten, tut das auch mit Masken, aber auch mit Abstand, ist natürlich immens schwierig. Und es hat sich aber im Laufe der Zeit diese Stimmung immer mehr zugespitzt, denn die Menschen haben natürlich Fluchterfahrungen, die sind tagelang auch vorher in Holzbooten gesessen, haben nichts zu trinken gehabt, nichts zu essen, waren depressiv die einen, die anderen wollten wieder Streit anfangen. Es gab so Auseinandersetzungen. Manche wollten sich umbringen, sind ins Meer gesprungen. So hat es jedenfalls uns die Organisation erzählt. Und die Situation war dann so dramatisch, dass dann die Crew entschieden hat, wir rufen nun den Notstand aus. Wir können nicht mehr die Sicherheit von allen Menschen auf dem Schiff gewährleisten.
Jetzt hatte Italien in der Corona-Pandemie seine Häfen als nicht sicher erklärt, sprich keine Erlaubnis zum Anlegen, aber trotzdem dürfen die Menschen jetzt von Bord. Wie kam es dazu?
Ja, das hängt natürlich auch wieder mit Corona zusammen. Italien hat damals mit einem Dekret gesagt, die Häfen sollen vorerst nicht sicher sein, weil wir eben sie nicht versorgen können. Also wegen der Corona-Krise waren natürlich Ärzte, medizinisches Personal so beansprucht, dass Italien keine ausreichende Versorgung für die Migranten sicherstellen konnte. Dieses Dekret ist jetzt vorerst bis Ende Juli verlängert worden, also rein rechtlich. Und Italien hat ja wirklich immer noch sehr viel mit Corona und den Folgen auch zu tun. Aber Italien setzt sich nicht ganz konsequent danach. Also das heißt, Seenotrettungsschiffe dürfen anlanden. Und in diesem Fall sind ja auch Mitarbeiter von Behörden an Bord gegangen, haben geschaut, wie ist die Situation wirklich. Und offenbar kamen sie, so ist auch der Bericht, zu der Einsicht, okay, die Situation ist wirklich so schlimm, so angespannt. Wir tun jetzt alles, dass die Menschen jetzt erstmal in Quarantäne kommen und dann weiterverteilt werden können.
Also was heißt das genau? Jetzt 2 Wochen Quarantäne. Wie geht es dann für die Menschen weiter? Weiterverteilung, sagst du?
Ja, genau. Also eben auf diesem Quarantäneschiff 2 Wochen und danach, das hängt natürlich auch wieder von der EU ab. Und da sind wir wieder bei diesem grundsätzlichen Thema, grundsätzliches Problem, weil eigentlich ist ja so gedacht, okay, Seenotrettung von den Ländern, die eben am Mittelmeer liegen, das ist natürlich vor allem Italien und auch Malta, und dann sollen sie, ich sage mal in Anführungszeichen, gerecht verteilt werden. Und Luigi Di Maio, der Außenminister, hat auch vor 2 Wochen gesagt, da war der deutsche Außenminister Heiko Maas hier, und hat er gesagt, er hoffe sich schon von der Ratspräsidentschaft neuen Schwung bei dieser Forderung. Und morgen kommt es ja auch zu einem Treffen. Seehofer hat auch seine Vorschläge, will er morgen eben mit seinen Kollegen beraten, genau eben wegen dieser Seenotrettung und dann wegen der Verteilung innerhalb der EU.
Das Seenotrettungsschiff Ocean Viking darf in Italien in einem sizilianischen Hafen anlegen. Hintergründe aus dem Studio Rom von Elisabeth Pongratz in Deutschlandfunk Nova. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben hier in Deutschland ja leider selten Polarlichter oben am Himmel, so Nordlichter. Jetzt sind wir aber gerade in der Zeit der leuchtenden Nachtwolken. Kannte ich vorher ehrlich gesagt auch noch nicht. Vielleicht habt ihr es aber schon mal gesehen. In einer eigentlich sehr dunklen Nacht sehr helle Schleierwolken am Himmel. Leuchtende Nachtwolken sind das. Die sind sehr selten. Gestern Abend gab es aber welche in manchen Regionen in Deutschland, zum Beispiel über Thüringen. Dennis Oswald von wetteronline.de. Warum leuchten die Wolken?
Ja, die Wolken, die bilden sich in einer Höhe von 80 bis 85 Kilometer Höhe. Das ist extrem hoch verglichen mit anderen Wolken, die jetzt zum Beispiel im normalen Wetter geschehen. Alle Wolken, die man so kennt, die sind meistens nur maximal 13 Kilometer hoch. Und das ist der Grund, die enorme Höhe der Wolken. Die werden dann auch noch weit nach Sonnenuntergang von der Sonne angestrahlt. Einfach nur, weil der Winkel zur Sonne dann besser passt.
Wann genau können wir sowas beobachten und wo?
Also die Wolken sind eigentlich nur in den Wochen um die Sommersonnenwende zu sehen, wenn die Sonne nur wenig hinter den Nordhorizont sinkt. Also ungefähr ab Mitte Mai bis vielleicht Mitte Juli, Anfang August. Länger ist das eigentlich nicht der Fall. Und die kann man sowohl am späten Abend nach Sonnenuntergang beobachten, als auch noch am frühen Morgen vor dem Sonnenaufgang. Da sind die Zeiten am besten. Und die Position spielt dabei natürlich auch eine Rolle, wo man sich auf der Erde befindet. Also nördlich des 70. Breitengrades, das ist in etwa so nördliches Norwegen zum Beispiel, Da sind die Wolken eigentlich nicht sichtbar in dieser Jahreszeit, weil es da einfach in dieser Zeit nicht dunkel genug wird. Und dann kann man die einfach nicht sehen, weil es zu hell am Himmel ist. Und nach Süden hin gesehen ist das so, dass sie selten südlich des 45. Breitengrades, also so in etwa auf einer Höhe von Mailand, werden die selten beobachtet. Allerdings, gestern war das schon ein sehr seltenes Ereignis in der Intensität. Es gibt sogar Berichte, dass das auf einer Höhe von Florenz sichtbar gewesen ist.
Und geht das so weiter bei uns in Deutschland? Also können wir die nächsten Tage eventuell nochmal leuchtende Nachtwolken sehen?
Also solange der Himmel frei ist um die Jahreszeit, immer mal schön zum Nordhorizont gucken nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang. Die Chancen sind natürlich noch da. Wir haben erst Anfang Juli, also da sind noch genug Tage übrig, wo wir die Wolken sehen können.
Leuchtende Nachtwolken. Was das ist, hat uns Dennis Oswald gesagt von wetteronline.de, hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Und das war's von uns aus dem Update-Team. Den Podcast zur Sendung findet ihr immer abends bei uns ganz frisch im Netz. Mein Name ist Ralf Günther. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.